Ich möchte euch heute einladen, eine königliche Perspektive zu haben. Mal in den Dimensionen zu denken, dass Gott ein König ist, das heißt ein Herrscher ist, das heißt, dass er das Leben von Menschen beherrschen will, unter seiner Kontrolle haben will. Gott ist ein König. Das sehen wir schon im Alten Testament sehr oft. Denkt nur an Jesaja 6, wo Jesaja den Herrn auf dem Thron über das ganze Universum sitzt, hoch und erhaben über alles, und die Engel rufen ihm zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Er ist der König, der Herrscher, der über die ganze Schöpfung, über alles, was existiert, herrscht. Und Gott ist der rechtmäßige Herrscher. Ich meine, er ist unser Schöpfer. Alle Menschen sollten eigentlich ihm folgen und ihn ehren und ihm dienen. Aber ihr kennt natürlich die Geschichte, die Menschen haben das nicht getan, sondern die Menschen haben rebelliert und Gott musste sie dafür richten. Ich meine, Gott ist souverän. Und die Menschen sind gefallen aus der Gemeinschaft mit ihrem König, aus dem Segen auch seiner Untertanen. Und dann hat Gott im Alten Testament es probiert mit einem Volk, das er auserwählt hat, unter seiner Königsherrschaft zu sein. Und es sollte für alle Menschen sichtbar sein, wie wunderbar und wie heil das ist. Und ihr wisst auch, das hat nicht so gut funktioniert, dieses Experiment. Das Volk Israel war ein rebellisches Volk. Und Gott kann nicht mit Rebellen Gemeinschaft haben. Und so, er musste wieder züchtigen und sie bestrafen. Und die Menschen waren weiter entfremdet von ihrem König. Und dann ist Jesus, der König, Gott selbst, in Jesus Mensch geworden, um seine Untertanen zu versöhnen mit sich selbst, mit Gott, mit dem König. Diese Entfremdung, diese Schuld aus der Welt zu schaffen. Und Jesus ist gekommen und er hat ein Gnadenangebot an alle Menschen gemacht. Ein Reich für alle Menschen aufgerichtet, die sich versöhnen lassen durch Jesus mit Gott. Und alle, die das annehmen, werden gerettet werden, werden Bürger seines Reiches. Alle, die ihn nicht annehmen, werden die sein Reich ablehnen, die werden gerichtet werden von ihm. Und das ist schon vorhergesagt im Alten Testament. Ich denke zum Beispiel an Daniel 2. Diese Stelle, wo der Babylonier König Nebukadnezar einen Traum hat von einem Standbild. Und diese Statue repräsentiert die vier Weltreiche der Antike. Das Babylonische Reich, das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich und letztlich das Römische Reich. Und da träumt er davon, von einem Berg, von dem ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Menschenhände. Und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold aus der Statue, aus der die Statue war, zermalmte. Und dann die Deutung von Daniel, die Gott ihm gegeben hat von diesem Bild, war: In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, alle irdischen. Selbst aber wird es ewig bestehen. Also ein Königreich, ein König. Und die Juden zur Zeit, Jesu zur Zeit der Römer, die hätten die Ersten sein sollen, die ihn erkannt haben. Ich meine, die haben gewartet auf einen Messias, auf einen Retter, auf einen König. Aber Jesus war so ganz anders als das, was sie sich gewünscht hätten oder als das, was sie erwartet hätten. Die haben sich so ihr eigenes Bild zurechtgeschnitzt, und das tun ja viele. Das ist ja sehr populär, sich seinen eigenen Gott zurechtschnitzen. Aber die Heiden, die haben ihn erkannt. In Matthäus 2 lesen wir, als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland.
nach Jerusalem. Und die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und wir sind gekommen, ihm zu huldigen. Also sie haben erkannt, diese weisen Männer, dass da ein König geboren wurde. Zweites Beispiel aus dem Alten Testament, Zacharja 9, Vers 9. Messianische Prophetie, da wird gesagt, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Prophetie, die erfüllt wurde am Palmsonntag. Und einige haben das erkannt. Die Jünger Jesu haben gerufen, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Aber die jüdischen Leiter haben ihn abgelehnt. Wir lesen in derselben Stelle in Lukas 19, einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und Jesus wird zum Hohen Rat sagen, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht, also zur Rechten Gottes, und kommen auf den Wolken des Himmels. Und das war im Alten Testament ein Bild für Gericht. Und ihr wisst, Jesus hat geweint über Jerusalem, er hat geweint über die Menschen, die ihn nicht annehmen wollten, die ihren König zurückgewiesen haben. Markus 16, Vers 19, da steht, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, mit den Jüngern, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Das ist, wo er jetzt ist. Er herrscht auf dem Thron als Gott. 1. Petrus 3, Vers 22, Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. In der Offenbarung 17, Vers 14 sehen wir, dass das Lamm der Herr der Herren und der König der Könige ist. Also unser Retter, unser Herr Jesus, er ist der Herr über alles. Er ist der König, er ist Gott. Und er wird wiederkommen. Matthäus 25, Vers 31, da steht, wenn der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und wir lesen da weiter, er wird König genannt werden und er wird Gericht halten. Und da steht, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Aber wird zu einer anderen Gruppe sagen, zu seiner Linken, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Im ältesten Glaubensbekenntnis haben Christen das immer bekannt. Wir glauben, dass Jesus kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Er ist der Richter, er ist der souveräne König. Johannes 5 haben wir gelesen, denn der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, hat Jesus da gesagt. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und ihr kennt alle Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Eingeborenen, seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also es gibt einen König. Jesus ist der König. Das ist die Tatsache. Und wir leben jetzt in der Gnadenzeit dieses Königs. Hier und jetzt in deiner Lebenszeit, in deiner irdischen Lebenszeit, ist seine Gnadenzeit für dich. Und der souveräne König und Gott, er verheißt dir, wenn du dich ihm anvertraust und dich seiner Herrschaft unterwirfst, dann wirst du gerettet werden. Dann wirst du versöhnt werden, adoptiert werden. Und er wird seine Herrlichkeit mit dir teilen. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich, das heißt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Also denkt in Kategorien von Reichen, von Herrschaft. Und das ist, was einen Christen ausmacht. Das ist, was einen Christen zum Christen macht. Nämlich Christen sind diejenigen, die die Königsherrschaft von Jesus anerkennen in ihrem Leben und sich ihm anvertrauen, die sich von ihm beherrschen lassen. Seine Nachfolger. Jünger Jesu beten, wie er uns zu beten gelehrt hat, dein Reich komme, seht ihr wieder Herrschaft, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und er ist der Beste, er ist der liebevollste, der liebenswerteste Herr, den es gibt. Keiner liebt dich mehr als er, keiner meint es besser mit dir, nichts ist heiler, als unter seiner Herrschaft zu leben. Jesus hat gesagt, kommt zu mir, unter mein Joch, unter meine Führung, lasst euch zusammenspannen mit mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Alle anderen Herren dieser Welt sind eigentlich Sklaventreiber im Vergleich zu ihm. Ich glaube, wenn wir wirklich klar sehen würden, geistig klar sehen würden, dann würden wir immer ihn wählen und immer das wählen, was er uns sagt. Weil das ist das absolut Beste, ganz objektiv gesehen. Jeder Mensch hat einen Herrscher. Jeder Mensch hat, so bildlich gesprochen, einen Thron in seinem Herzen und einen Herrscher auf diesem Thron. Wer sitzt auf deinem Thron? Wer hat das Sagen, wirklich, wenn du ehrlich bist, wer hat das Sagen in deinem Leben? Ist es Jesus oder ist es irgendjemand oder irgendetwas anderes inklusive dir selbst? Jesus ist ein souveräner König. Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch. Und Jesus wählt und rettet und beruft Nachfolger, Untertanen. Nicht Namenschristen, nicht irgendwelche Groupies oder Fans, sondern Untertanen, Nachfolger. Jesus will nicht nur irgendwas sein, was du deinem Leben so hinzufügst, sondern er will dein Leben sein, er will das Zentrale sein. Er will dein Herr und dein König und dein Gott sein. Er will wirklich an das Steuer deines Lebensautos. Und wenn er nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht dein Gott. Die Verheißung ist, wenn du in dieser Gnadenszeit jetzt Jesus als deinen König anerkennst und annimmst, wirst du gerettet werden. Aber wenn nicht, dann wirst du gerichtet werden. Auch das ist eine Tatsache, die man nicht verschweigen wollen. Und eines Tages, ganz egal, eines Tages wirst auch du deine Knie vor ihm beugen als den souveränen König. Aber dann vielleicht nicht zum Heil, sondern zum Gericht. Seht ihr, es wird keine Atheisten geben in der Ewigkeit. Es wird auch keine freien, stolzen Rebellen geben in der Ewigkeit. Philipperbrief 2 lernen wir, dass sich vor Jesus jedes Knie beugen wird. Der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Die Frage ist nicht, ob du Jesus anerkennen wirst als König, sondern eigentlich nur wann. Und es wird unterschiedliche Konsequenzen für dich haben und es ist besser, es jetzt zu tun, als es später zu tun. Wir werden heute in unserem Abschnitt Menschen sehen, die mit dem König Jesus konfrontiert sind. Wir werden Menschen sehen, die gedacht haben, sie sind die Richter über Jesus, aber in Wahrheit standen sie eigentlich vor ihrem Richter. Und sie haben nicht so sehr Gericht gesprochen über Jesus, sondern eigentlich über sich selbst. Wir haben letzte Woche gesagt, Jesus hat die totale, souveräne Kontrolle über all das, was hier passiert. Er arrangiert hier freiwillig und souverän seinen Tod für unsere Sünden. Und wir greifen die Geschichte hier im Vers 19 in Johannes 18 wieder auf. Und Johannes, der ergänzt die anderen Evangelien. Und wir sehen hier nur einen ganz kurzen Auszug von dem jüdischen Prozess. Nämlich Jesus vor dem alten Hohepriester Hannas, der wirklich der mächtige Mann im Hintergrund war. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und seine Lehre, über seine Komplizen, über seine Lehre. Vielleicht hat er sich erhofft, dass Jesus sich selbst belasten würde. Ist natürlich illegal im Prozess. Und all diese jüdischen Verhöre und Prozesse, die waren nicht ehrlich. Die waren nicht dazu da, um die Wahrheit herauszufinden. Das waren politische Prozesse. Das Urteil, das ist von Anfang an festgestanden, nämlich sie wollten Jesus aus dem Weg schaffen. Sie wollten ihn umbringen. Vers 20, Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Warum fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Hey, wenn du an einem ehrlichen Prozess, an der Wahrheit interessiert bist, dann bring Zeugen, so wie es üblich ist in einem Prozess. Und ich meine, alle, auch der hohe Priester, wussten, was Jesus gelehrt hat. Er hat das nicht im Verborgenen getan, er hat das im Tempel getan, vor ihrer Nase. Und sie hätten ihn dort im Tempel festnehmen können, wenn er irgendwas Falsches gesagt hatte. Vers 22, als aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem hohen Priester? Ja, so ist es. Wenn man keine Argumente hat, dann haut man einfach drauf. Jesus antwortete ihm, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Das war illegal, gegen das Gesetz. Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem Hohenpriester, dem derzeitigen amtierenden Hohenpriesters. Hannas wollte nicht mit dem König Jesus konfrontiert werden. Und er sandte ihn weg. Er wollte selbst der König sein, sein eigener Herr sozusagen. Wir wissen, den jüdischen Leitern ging es um ihre Position. Die wollten die nicht aufgeben zugunsten von Jesus. Es gibt viele Menschen heute, die so sind wie der Hannas. Viele Menschen, die vielleicht auch so religiös sind wie er. Ich meine, das waren die religiösen Leiter damals. Menschen, die in den Tempel gehen, die Kirche würde man heute sagen, die ihre Gebete sprechen, die ihre Roben tragen, die mit ihren Was würde Jesus tun Armbändchen rumlaufen, wollen Religion, Gesetzlichkeit, Geistlichkeit vielleicht auch, wollen eine Lebensversicherung haben, aber wollen nicht wirklich den König Jesus haben. Und wenn sie vom König Jesus konfrontiert werden durch sein Wort oder durch seine Jünger oder durch ihr Gewissen, wenn der König Jesus sich in ihr Leben einmischen will und in ihre Entscheidungen, dann sagen sie, Wenn Jesus sagt, hey, ich will nicht, dass du so lebst, sondern so, dann sagen sie nee und schieben ihn weg. Sagen, mein Thron, der ist schon besetzt. In meinem Leben, da bestimme ich, was ich tun will und was ich lassen will. Und Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem Hohenpriester. Und Johannes lässt dieses ganze Verhör vor Kaiphas und dann auch den Prozess vor dem Hohen Rat der Juden aus. Und alles an diesem Prozess war völlig illegal. Da gab es keine Verteidigung, da gab es keine Zeugen. Der Prozess fand am falschen Ort statt, nicht im Tempel, zur falschen Zeit statt. Hätte nicht am Festtag stattfinden sollen. Aber sie hatten keine Wahl. Wie wir letztes Mal gesehen haben, Jesus hat ihnen seinen Zeitplan aufgedrückt. Ein Schuldspruch war rechtlich gesehen gar nicht am selben Tag möglich, aber die Juden wollten Jesus noch vor dem Sabbat, vor 18 Uhr an dem Tag hinrichten, und das war im Rahmen ihrer Gesetze gar nicht rechtlich möglich. Die wurden selbst zu Gesetzesübertretern. Der Prozess offenbart eigentlich Jesus als den Unschuldigen und sie als die Schuldigen. Und wir wissen, dieser jüdische Prozess, der hat mit einem Todesurteil geendet, wie es vorher vereinbart war und geplant war. Die jüdischen Leiter wollten nicht mit dem König Jesus konfrontiert werden. Die waren eifersüchtig. Das hätte bedeutet, sie müssen ihre Herrschaft abgeben, und dazu waren sie nicht bereit. Aber das ist der Anspruch. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das wollten sie nicht tun. Und ihre Lösung war, wir bringen den König um. Das gibt es auch heute noch, oder? Es gibt so eine ganze Gott ist tot Philosophie. Hey, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Jesus, Jesus ist tot, es gibt keinen König. Ah, Jesus ist ja lebendig. Ich weiß, ich bin ihm begegnet. Und bald wird jeder von uns vor ihm stehen. Und manche werden sich sehr wundern. Vers 28. Sie führten nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium, das war der Palast des römischen Statthalters. Es war aber früh morgens. Also der Prozess vor dem römischen Statthalter jetzt. War ein ungewöhnlicher Tag, um Gericht zu halten, an diesem Festtag. War sicherlich kein regulärer Gerichtstag. Ich denke, die Juden haben sich vorher angemeldet, haben dem Pilatus, dem Statthalter, gesagt, wir haben da einen furchtbaren Verbrecher, der muss noch vor 18 Uhr tot sein, und hey, das kann nicht warten. Und hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, oh, die Hohenpriester verlangen das an dem Festtag, oh, das muss wirklich wichtig sein. Und so bringen sie ihn von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber früh morgens und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passa essen können. Also die religiösen Juden sind nicht in das Haus eines Heiden reingegangen, dass sie sich nicht irgendwie kultisch verunreinigen würden. Was für religiöse Heuchler wir hier haben. Ha? Sie planen gerade einen Mord, aber sie wollen sich nicht verunreinigen, weil sie in das Haus eines Heiden reingehen. Hey, was verunreinigt mehr? Jesus hat ihnen mal gesagt, ihr seid weiß getünchte Gräber, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll sind von toten Gebeinen und aller Unreinheit. König Jesus sieht nicht nur den äußeren Anstrich, sondern er sieht wirklich das Herz. Er sieht auch dein Herz und mein Herz. Und deswegen kann er auch und wird er auch gerecht richten. Er weiß, was wirklich Sache ist. Vers 29. Pilatus, das war der römische Statthalter, er ging zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt er gegen diesen Menschen vor? Pilatus war ein sehr interessanter Charakter. Ich möchte euch ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund geben, damit ihr sein Verhalten auch verstehen könnt. Pilatus war der Statthalter des römischen Kaisers in Judäa und Samaria von 26 bis 36 nach Christus. Er war bekannt als ein harter und kalter und grausamer Kerl, als einer, der nicht viel Geduld hatte mit den Juden und ihrer Kultur. Er war so ein eiskalter Machtpolitiker. Und seine Regierungszeit hat nicht unproblematisch begonnen. Der hatte sich schon ein paar Schnitzer erlaubt. Das erste Mal, als er nach Jerusalem eingezogen ist mit seinen Soldaten, da haben seine Soldaten ihre Banner mit dem Bild des Kaisers, der ja als Gott verehrt wurde von den Römern, mitgehabt auf ihren Standarten, und obendrauf war dieser goldene römische Adler der Römer. Und die Juden, die haben das Ganze als Götzendienst angesehen, und es gab gleich mal zum Einstieg einen riesen Tumult auf dem Tempelberg. Und dann 2 Jahre später hatte Pilatus ein Aquädukt gebaut und hat dazu sich mit dem Geld von dem Tempelschatz hier bedient und das Ganze finanziert. Und das gab wieder eine Rebellion der Juden und Pilatus hat das sehr brutal, blutig niederschlagen lassen. Und dann einige Monate vor dem Verhör Jesu hatte Pilatus seine Armee mit 9 Schilden ausstatten lassen, die auch das Angesicht, das Abbild von Kaiser Tiberius trugen und auch so eine Inschrift an ihre heidnischen Götter hatten. Und für die Juden war das wieder eine Provokation. Das war Götzendienst für sie und es gab wieder einen Tumult und die Juden haben sogar nach Rom gesandt zum Kaiser und haben sich offiziell beschwert über den Pilatus. Und dann kam von Rom aus die Verwarnung an ihn, sozusagen nochmal sowas und du bist deinen Job los, Pilatus. Das ist der Hintergrund, das ist die Situation hier gerade, das ist das Verhältnis zwischen Pilatus und den Juden. Außerdem wurde in der Zwischenzeit der Mentor von Pilatus am Hof des Kaisers, der ihm auch den Job verschafft hat, hingerichtet. Also er hatte keinen Fürsprecher mehr. Pilatus war so ein bisschen in die Enge getrieben. Er konnte sich politisch keinen weiteren Schnitzer in den Umgang mit dem Juden erlauben. Und es hat ihn erpressbar gemacht. Und wir werden sehen, die jüdischen Leiter, die haben das eiskalt ausgenutzt. Die waren auch Machtpolitiker. Vers 29. Pilatus nun ging zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt er gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben? Ihre Anklage gegen Jesus war eigentlich Gotteslästerung, das war, was sie ihm vorgeworfen haben. Das hat natürlich vor den Römern nicht viel gezählt. In den anderen Evangelien lesen wir, dass sie deswegen eine andere Anschuldigung finden mussten und die war im Prinzip, der ist ein Aufrührer, der ist ein Rebell gegen Rom. Dieser Jesus macht sich selbst zum König der Juden ohne Erlaubnis der Römer. Aber sie geben ihm hier so ein bisschen eine kecke Antwort und sagen, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten, damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welchen Todes er sterben sollte. Den Juden war es nicht erlaubt, die Todesstrafe zu vollstrecken. Ungefähr um 30 nach Christus haben die Römer den Juden diese Vollmacht entzogen. Seht ihr, Jesus musste von den Römern hingerichtet werden und nicht von den Juden. Was war denn die jüdische Hinrichtungsart? Steinigung, ne? Die Römer waren die, die gekreuzigt haben. Und es war schon hunderte Jahre zuvor vorhergesagt, bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden wurde als Hinrichtungsart, da war schon vorhergesagt, dass der Messias gekreuzigt werden muss. Psalm 22 zum Beispiel, ein messianischer Psalm, da finden wir eine ganz genaue Beschreibung von einem Gekreuzigten. Und da steht, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Jesus spricht da. Aber auch Jesus selbst hat es vorhergesagt. Im Kapitel 12 hat er gesagt, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Also der Messias sollte gekreuzigt werden. Im 5. Mose steht, verflucht ist jeder, der an dem Holz hängt. Und im Galaterbrief wird uns gesagt, dass Jesus ein Fluch für uns geworden ist, um uns von dem Fluch des Gesetzes loszukaufen. 2. Korinther 5, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also sehen einmal mehr, Jesus, Gott hatte die volle Kontrolle über das, was hier geschieht. Pilatus nun ging wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus, ließ Jesus zu sich bringen und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Und ich frage mich, wie die Betonung ist in dem Satz, ob er sagt, bist du der König der Juden? Oder bist du der König der Juden? Ich glaube fast, dass die Betonung auf dem Du liegt. Du bist der König der Juden? Jesus sah so überhaupt nicht königlich aus. Er war ein einfacher Mann mit einfachen Klamotten. Ich frage mich auch, ob der Pilatus vorher schon von Jesus gehört hatte. Denn Jesus war ziemlich bekannt damals. Wenn er von ihm gehört hatte, dann hat er sich offensichtlich nicht bedroht gefühlt von ihm. Die Römer haben nicht eingegriffen, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und seine Jünger ihn gefeiert haben als König. Pilatus war auch nicht blöd. Pilatus hat den Vorwand der Juden schon durchschaut. Ich meine, wenn Jesus wirklich der irdische König der Juden gewesen wäre, wenn er wirklich gegen Rom eingestellt gewesen wäre, antirömisch, dann hätten die Juden ihn gemocht und ihn unterstützt und nicht ihn ausgeliefert an den römischen Statthalter. Also Pilatus wusste schon, das stimmt so nicht. Der Mann ist nicht wirklich eine Gefahr für uns. Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst oder haben die andere von mir gesagt? Nennst du mich König oder plapperst du nur das nach, was andere über mich gesagt haben? Das ist auch wichtig. Es reicht nicht, irgendein Glaubensbekenntnis nachzuplappern, was du irgendwo mal im Konfirmandenunterricht gelernt hast oder in der Kirche. Lang nicht irgendwie Gebete nachzuplappern, die dir vielleicht deine Eltern gelehrt haben. Jesus will eine persönliche Beziehung haben mit dir. Er will dein persönlicher König sein, aus eigener Entscheidung, aus deiner persönlichen Hingabe. Er will eine persönliche Bekehrung, persönliche Hingabe, persönlichen Glauben. Und es gibt viele Menschen, die zwar irgendwie so religiös sozialisiert sind, die so Glaubenssätze und Bekenntnisse und Gebete nachplappern. Aber die Frage ist, ist es echt, was du sagst? Kommt es aus deinem Herzen? Ist es wirklich Realität in deinem täglichen Leben, dass Jesus dein König ist? Seht ihr, Jesus ist nicht interessiert an Religiosität. Er sieht dein Herz und er will dein Herz. Also nennst du ihn König von Herzen? Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? War eigentlich wieder eine illegale Frage. Niemand muss sich selbst belasten vor Gericht. Aber die Antwort von Jesus sollte den Pilatus eigentlich beruhigen. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Jesus sagt: Ich bin nicht gekommen, um ein irdisches Reich aufzurichten, so ein Kirchenstaat. Nee, er ist gekommen, um ein geistliches Reich aufzurichten, eine geistliche Herrschaft. Es möglich zu machen, für die Menschen geistlich unter Gottes Herrschaft zu kommen. Und dazu lädt er uns ein. Jesus verspricht uns auch keine irdischen Segnungen. Komm zu Jesus und er wird dich reich machen. Nee, er verspricht uns geistliche Segnungen vor allem. Was erhoffst du dir vom König Jesus? Was ist deine Motivation, zu ihm zu kommen? Für manche ist es Habsucht, da gibt es eine ganze Theologie. Sie sagen, Jesus ist im Prinzip dazu da, um dich reich und gesund und sonst was zu machen, wohlhabend zu machen. Aber die sind völlig am falschen Dampfer. Das hat uns Jesus nicht versprochen. Er ist gekommen, um uns Versöhnung mit dem Vater zu bringen. Um uns geistlich Heilung zu bringen, um seine geistliche Herrschaft zu bringen. Und er ist unser Schatz, wirklich. Jesus ist der Wertvollste, den es gibt. Und wenn du Jesus hast, dann bist du ein reicher Mensch. Und er ist es wert, unser König zu sein. Es gibt keine wunderbare Person als ihm. im ganzen Universum. Vers 37, da sprach Pilatus zu ihm, also du bist ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ich glaube, es war hier eine persönliche Einladung an Pilatus. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Leider nahm er das Angebot nicht an. So ein bisschen eine zynische Antwort. Pilatus hat schon zu viele Lügner gesehen vor Gericht. Jeder sagt vor Gericht, dass er die Wahrheit sagt. Und er ist ja zynisch, sagt, was ist Wahrheit? Hat nicht die Antwort von Jesus abgewartet. Schade, ne? Hatte hier eine einmalige Gelegenheit. Was denkt ihr, ist die Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit? Genau, Gott ist Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wenn wir die Wahrheit ablehnen, den objektiven wahren Gott, dann werden wir keine Wahrheit finden. Dann ist alles, was uns bleibt, eigentlich nur die Meinungen von subjektiven, beschränkten, begrenzten Menschen. Aber wenn du auf Jesus und sein Wort hörst, dann hast du wirklich die Wahrheit. Vers 38, und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Das erste Mal, dass Pilatus ihn freispricht eigentlich. Und Pilatus wird jetzt versuchen, Jesus freizukriegen. Ist paradox eigentlich, ne? Pilatus, er ist eigentlich der Richter. Er hat die Freiheit und die Autorität, Jesus freizulassen. Und er hätte es eigentlich tun sollen, aber Pilatus war ein unfreier Mensch. Er war der Gefangene von Menschenfurcht, ein Getriebener dieser jüdischen Leiter. Und manche Menschen können sich nicht dazu durchringen, Jesus nachzufolgen, dem König zu folgen, aus Menschenfurcht. Hey, wenn meine Familie hören wird, dass ich mich zu Jesus bekehrt habe, die werden mich auslachen. Oh, wenn meine Freunde sehen, dass Jesus mein Leben verändert, das werden sie nicht cool finden. Oh. Leute schrecken zurück, dieses Angebot von Jesus anzunehmen, aus Menschenfurcht. Gottesfurcht macht frei von Menschenfurcht. Und er ist viel wichtiger. Und deine Ewigkeit ist viel wichtiger als das, was irgendwie andere Menschen denken. Pilatus versucht jetzt so ein paar politische Tricks. Ersten Versuch, Jesus freizuboxen, sehen wir in Vers 39. Sagt Pilatus, es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Ich glaube, dass er sich hier mehr an das Volk gewendet hat, das sich da vor seinem Amtssitz versammelt hat. Es hat keinen Sinn, die Leiter zu fragen, ob sie Jesus frei haben wollen, die Jesus gerade gebracht haben und seinen Tod gefordert haben. Ich glaube, Pilatus versucht hier jetzt die Volksmenge gegen ihre Leiter aufzuspielen. Das Problem war, er hat nicht gecheckt, dass die Leiter das ganze Theater da organisiert haben. Die haben den Mob versammelt, die haben ihnen Anweisungen gegeben und er bekommt hier nicht die Antwort, die er hören wollte. Fragt, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber und wir wissen aus den anderen Evangelien auch ein Mörder. Sie haben hier eigentlich die Wahl, den besten Menschen, der je gelebt hat, zu wählen als König. Oder auf der anderen Seite haben wir den Schlechtesten, das Schlechteste, was die Menschheit zu bieten hat. Ein Räuber und ein Mörder. Aber die Leute haben gesagt, alles nur nicht Jesus als König, alles nur nicht Gott die Herrschaft überlassen. Und sie haben hier lieber einen Mörder und einen Dieb gewählt. Und Geschichte ist eigentlich voll von Beispielen dafür, wie Menschen oder auch Völker, die Gott abgelehnt haben, den besten König, den es gibt, die sein Wort, sein Gesetz über Bord geworfen haben, dann dafür die bösesten irdischen Herrscher gewählt haben oder sich zumindest eingehandelt haben. Es fängt an bei Napoleon und wir könnten Lenin, Stalin, Pol Pot, alle möglichen denken. Und letztendlich, wer die Herrschaft Jesu ablehnt, wählt eigentlich die Herrschaft des Teufels, ob einem das bewusst ist oder nicht. Und die Bibel sagt uns, der ist gekommen, um zu stehlen und zu lügen und zu verderben. Sind hier noch ein paar Gründe, warum Menschen Jesus ablehnen. Warum haben die Menschen das Volk Jesus abgelehnt? Weil sie manipuliert wurden von den Leitern. Werden wir manipuliert heute? Was denkt ihr? Denkt an die Schule. Ja, Werbung auch. Denkt an die Schule. Wird Evolution als Tatsache gelehrt? Hey, wir kommen von der Ursuppe, nicht von Gott, vom Affen. Die Alternativen werden verschwiegen. Zumindest war es zu meiner Schulzeit so. Ich glaube, es ist eher schlimmer geworden als besser in den letzten, weiß nicht, 30 Jahren. Alternativen werden verschwiegen. Und kaum jemand hinterfragt das Ganze. Kaum jemand überprüft wirklich die Argumente und die Fakten. Ich rede immer wieder mit Leuten, das wird immer so hingeschmissen. Hey, ist doch klar, wir kommen vom Affen, ist doch alles Zufall entstanden, bla bla bla. Und wenn man ein bisschen nachfragt, die Leute haben überhaupt nicht tiefer nachgedacht. Die plappern einfach das nach, was irgendein Lehrer mal erzählt hat. Oder Medien, Filme, auch Filme über Jesus. Ich höre auch das in Gesprächen immer wieder, ja, die Bibel ist voller Widersprüche. Und wenn du dann nachfragst, okay, zum Beispiel, schon mal die Bibel gelesen? Nee, nicht wirklich. Wundert mich immer wieder, wie viele Menschen die Bibel kritisieren, die sie noch nicht mal gelesen haben. Das ist nicht ehrlich. So viele Menschen lehnen Jesus ab, weil sie manipuliert worden sind. Aber wir haben hier noch eine geistliche Lektion. Pilatus. Pilatus versucht hier die Entscheidung abzuschieben. Sagt, oh, andere sollen für mich entscheiden. Hey, ihr Leute, wollt ihr, dass ich euch den Jesus freigebe? Vielleicht hat Pilatus so versucht, so ein bisschen neutral zu bleiben. Hey, ich halte mich da raus, macht ihr euch das gegenseitig aus? Pilatus wollte die Entscheidung auch aufschieben und will mich nicht jetzt entscheiden über Jesus, sondern später. Kennt ihr Leute, die das tun? Das sind alles beliebte Strategien, auch heute. Aber es funktioniert nicht. Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Niemand kann neutral sein, wenn es zu Jesus kommt, zum König dieses Universums. Und keine Entscheidung treffen bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich dir zum Beispiel sage, hey, in der Woche ist diese tolle Busreise nach Italien, sag mal, kommst du mit? Und du sagst, ich weiß nicht, ich überlege nochmal, denk mal drüber nach und ich frage dich am Mittwoch nochmal und sag, weiß noch immer nicht, muss überlegen und ich frage am Samstag nochmal, ich weiß nicht. Ja, am Sonntag ist der Bus abgefahren. Und indem du keine Entscheidung getroffen hast, hast du eine Entscheidung getroffen. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn du ohne Jesus stirbst, dann hast du eine Entscheidung getroffen. Selbst wenn du keine Entscheidung treffen wolltest. Und es hat Auswirkungen für deine Ewigkeit. Also du kannst Jesus nicht ausweichen. Früher oder später wirst du mit ihm konfrontiert werden. Da wirst du vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen. Nächster Versuch von Pilatus. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Völlige Ungerechtigkeit, einen Unschuldigen geißeln zu lassen. Und ihr wisst, wie grausam das war. Ich muss nicht viel drüber reden. Seit dem Film die Passion Jesu Christi, ich meine, das war vielleicht eine der furchtbarsten Szenen in dem Film. So eine Szene, wo man gar nicht hinschauen kann. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um. Und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht, verspotteten, misshandelten Jesus. Spott ist auch so eine beliebte Strategie, um Jesus fernzuhalten. Leute spotten über Jesus, spotten über Gott, über unseren Glauben. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Ja, warum hast du ihn dann verprügeln und geißeln lassen? Das zweite Mal, dass er eigentlich sagt, er ist unschuldig. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid. Und er, das heißt Pilatus, spricht zu ihnen, den Juden: Siehe, der Mensch. Da steht Jesus. Verschollen. Hautfetzen hängen ihm vom Leib, Blut überströmt. Jesaja sagt uns, dass er gar nicht mehr das Aussehen eines Menschen hatte. Und Pilatus sagt hier, sagt nicht, hier ist euer König, sondern sagt, hier seht, der Mensch. Ich glaube, er appelliert hier an das Mitleid der Juden. Er hat hier versucht, den Hass der jüdischen Leiter zu beruhigen. Sich gedacht, vielleicht sind sie zufrieden, wenn sie sehen, dass sich Jesus foltern lässt. Hey, ich habe ihn foltern lassen, ich habe ihn verprügeln lassen, ist es nicht genug? Siehe, der Mensch. Als sie nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Das ist das dritte Mal, dass sie die Unschuld von Jesus bezeugt. Und er versucht hier wieder die Verantwortung abzuschieben. Verurteilt ihr ihn? Nee, aber das geht nicht. Er musste die Entscheidung treffen. Es war seine Verantwortung. Und ich meine, er wusste, die Juden durften Jesus nicht kreuzigen. Genauso musst du deine Entscheidung über Jesus treffen. Kann die Verantwortung nicht abgeben. Vers 7, die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr. Es wird wirklich unheimlich. Die Römer haben geglaubt, dass Götter Söhne zeugen und als er hier gehört hat, der behauptet, Gottes Sohn zu sein, Vers 9, und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Jetzt haben sie ihm offen gedroht. Und manche Menschen verleugnen Jesus, weil sie sich bedroht fühlen. Weil zum Beispiel der Freund, die Freundin, der Partner sagt: Wenn du dich zu dem Jesus bekehrst, dann mache ich Schluss mit dir. Oder dann fliegst du raus hier aus unserer Familie. Ja, passiert oft, nicht bei uns vielleicht, aber in muslimischen Ländern ist es an der Tagesordnung. Oder vielleicht sagt der Chef: Hey, wenn du diesem Jesus gehorchst und nicht mitmachst bei unserem linken Ding, dann verlierst du deinen Job. Manche Menschen werden mit dem Leben bedroht. Wir sehen hier Pilatus, der die Macht hatte, Jesus freizulassen, der ihn eigentlich schon freigesprochen hat. Er ist zu feige, sein eigenes richtiges Urteil durchzusetzen. Und er handelt so nach diesem Maßstab, ja, wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist sich doch jeder selbst der Nächste. Und es ist der ultimative Götzendienst. Selbst auf dem Thron. Pilatus hätte wahrscheinlich seinen Job verloren, wenn er gerecht gehandelt hätte. Na und? Was ist wichtiger? Was hat einen höheren Stellenwert? Gerechtigkeit oder ein guter Job? Die Wahrheit oder ein bequemes Leben? Was ist wichtiger? Jesus oder irgendeine Position oder was andere denken? Jesus oder dein Leben? Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort genannt Steinpflaster, so ein erhobener Ort, wo die Angeklagten hingestellt wurden, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa, es war um die 6. Stunde. Und er spricht zu den Juden, siehe, euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Und oh Mann, die haben das gehasst, diese Aussage zu machen. Aber sie hassten Jesus noch mehr. Der Kaiser war ein brutaler Herrscher, aber wenigstens hat er nicht ihre Position bedroht. Und so sagen sie, weg mit ihm, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Sie haben Jesus, ihren König, abgewiesen, wollten, dass er fortgeschafft wird. Und Pilatus hat dieses Bekenntnis der Juden irgendwie zufriedengestellt. Er hasste die Juden. Zumindest haben sie die Herrschaft des Kaisers und damit auch seine Herrschaft bezeugt. Wenngleich er ihnen gegenüber eigentlich eingeknickt ist. Und so sehen wir das, dass er, der hier die einmalige Chance hatte, Jesus, dem König zu begegnen und die Wahrheit kennenzulernen, dass er ihn abschiebt und ihn wegschiebt aus diesen ganzen vielen verschiedenen Gründen. Vers 16, dann nun überlieferte er ihn an sie, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Wie diese Menschen steht jeder von uns vor der Frage, was machst du mit dem König Jesus? Wie wirst du dich entscheiden? Und ich bete, dass Gott uns allen Klarheit gibt über diese Frage, auch durch die schlechten Vorbilder, die wir heute gesehen haben in unserem Text. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da predigen die Apostel, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ist wichtig, Entscheidung nicht abzuschieben, nicht zu vertrösten, nicht irgendwie die Verantwortung abzuschieben. Es ist deine Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Jesus will dein persönlicher König sein. Und ich möchte euch ermutigen, da drüber nachzudenken, auch während wir das letzte Lied singen. Und wenn es irgendjemanden gibt, für den es noch nicht klar ist, der vielleicht religiös ist, aber sich nie wirklich klar zu Jesus bekehrt hat und sich ihm anvertraut hat, ihm allein, und ihm wirklich zum Herrscher über sein Leben gemacht hat, dann möchte ich euch ermutigen und einladen, heute die Entscheidung zu treffen. Heute ist der Tag der Erlösung, sagt unser Herr. Und wir sind gerne da für euch, wenn irgendjemand noch da weiter reden möchte oder auch gemeinsam beten möchte, sind wir gerne da für euch. Ich möchte gerne noch beten zum Abschluss. Lieber Herr, so ein krasser Text heute Morgen wieder. Wo so viele Gründe sehen, warum Menschen dich ablehnen, ihr König zu sein. Ihr Leben zu beherrschen. Doch Herr, wir wissen, es gibt eigentlich keinen wirklichen guten Grund. Denn du bist der Beste. Und du bist ganz objektiv gesehen wirklich der einzige König, dieses Universums. Du bist der König, das ist die Tatsache. Und ich möchte beten um geistliche Klarheit, dass jeder, der heute Morgen hier ist, geistlich klar sehen kann, wo er steht mit dir. Und hilf uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Und du kannst persönlich zu uns reden, das zeigen, was dran ist im Leben und im Herzen von jedem von uns. Herr, wir wollen solche sein, die beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden, auch in unserem Leben. Amen.